redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Neues aus dem Kosmos. Ich höre.
Immer Neues aus dem Kosmos. Wir sind ja kein Kosmos-Podcast.
Ja doch, irgendwie schon.
Ja.
Weil ich lerne sonst nichts über den Kosmos. Wenn ich dich hier nicht frage, lerne ich nichts drüber.
Ja, dann. Was gibt's noch? Es gibt ein Ding, das keinen Namen hat.
Wie heißt es denn?
Es gibt einen Asteroiden, ja. Den gibt's eh schon länger. Der ist 2007 entdeckt worden und der ist groß, der hat einen Durchmesser von ungefähr 1500 Kilometern.
Ui.
Ja. Das ist, weiß man jetzt, früher dachte man, es wären 1280 Kilometer. Jetzt hat man den neu gemessen 1500 Kilometer. Das heißt, der ist größer als zum Beispiel Haumea und größer als Makemake. Das, wie
kenne ich jetzt beide auch nicht, glaube ich.
Schäm dich. Also, ja, die fünf Zwergplaneten solltest du auch kennen. Die acht Planeten und die fünf Zwergplaneten.
Trick-Track und. Nee, weiß ich nicht.
Die Zwergplaneten sind zwar generell scheiße, aber, also jetzt nicht die Dinger an sich, sondern die Klassifikation ist generell scheiße. Also ich bin kein Freund der Zwergplaneten, das sind alles große Asteroiden. Aber wenn man sie unbedingt Zwergplaneten nennen will, statt große Asteroiden, dann soll man sie meinetwegen so nennen.
Einer war aber Ceres, oder?
Ceres ist der einzige Zwergplanet im inneren Sonnensystem. Also vom Asteroidengürtel im inneren Sonnensystem ist der einzige offiziell klassifizierte und anerkannte Zwergplanet Ceres. Aber dann gibt es noch vier im äußeren Sonnensystem. Mhm. Das sind Haumea, Makemake, beiden kleinen, und Pluto und Eris, die beiden großen.
Pluto ist ja jetzt auch, ja genau, der ist ja auch raus aus dem Spiel.
Genau, und dieser eine, der keinen Namen hat.
Warum hat der keinen Namen?
Ja, ihr
Astronomen gebt doch allem einen Namen.
Nee, wir geben allem eine Nummer.
Hat er denn eine Nummer?
Ja.
Dann kann man wenigstens mal anrufen, ne?
In dem Fall hat er die Nummer 225088. Mhm. Das ist, ich habe schon über Asteroidenbenennung und Klassifikation gesprochen. Dann ich mach's trotzdem.
Das sicher. Na genau, mach's trotzdem. Also Redundanz schadet ja nicht.
Genau, also ein wunderbares, heute ist übrigens die 50. Frind-Wissenschaft-Folge.
Oh, aha.
Also machen wir gleich ein mega dramatisches Geburtstagsthema, Jubiläumsthema, Asteroidenklassifikation
und
Benennung. Also, wenn man einen Asteroid entdeckt, dann und den hat noch vorher keiner entdeckt, der neu ist, dann kriegt er zuerst eine sogenannte provisorische Bezeichnung. Ja, das ist immer eine Kombination aus einer Jahreszahl und einer Buchstaben-Zahlen-Kombination.
Also 2016 XYZ.
Nee, in dem Fall nicht. Also das Jahr, also das erste ist das Jahr der Entdeckung.
Ja.
Das ist insofern richtig. Und danach kommen ein oder zwei Buchstaben und dann eine im Prinzip beliebig große Zahl. Wobei, also es fängt quasi an mit, also die S geht quasi A, dann kommt B, dann kommt C, dann kommt D, wie im Alphabet. Ich glaube, I wird ausgelassen und noch irgendeins wird ausgelassen, weil I immer mit der 1 verwechseln kann und irgendeins wird noch ausgelassen, weiß jetzt gar nicht auswendig. Und wenn man da einmal durch ist, dann geht es wieder von vorne los, nur kommt dann A1 oder kommt dann AB. Ach ich Gott, wenn ich schon irgendwie so ein Thema ankündige, das würde ich vorher auch irgendwie aus, wenn ich
es. Ja, wieso ist das schon 50 Jahre Wissenschaft, 50 Jahre Halbwissen, ist doch.
Nee, also ich weiß das schon, aber ich bin irgendwie so, ich beschäftige mich zwar theoretisch mit Asteroiden, das ist mein Spezialgebiet, aber es war halt nie ich habe mich nie mit der Entdeckung beschäftigt. Das heißt, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, Asteroiden benennen zu müssen. Aber wie gesagt, es geht auf jeden Fall über die Buchstaben. Also das geht einfach von A bis Z durch. Und dann geht's, dann kommt, glaube ich, als nächstes kommt A, glaube ich, als nächstes. Und dann kommt A, B und dann kommt A, C. Wenn ich mich richtig erinnere, geht das so weiter, bis man da einmal durch ist. So, ich muss jetzt kurz mal hier eintippen, damit ich keinen Unsinn sage. Ja, also wie gesagt, also das geht dann eben immer der Reihe nach durch mit denen, mit den Buchstaben. Und ich habe übrigens, fällt mir gerade einen Podcast dazu gemacht. Das war mein zweiter Sternengeschichten-Podcast. Darum ist auch schon so lange her, 2012 war das. Da habe ich einen offizielle Asteroiden-Namen-Benennung-Podcast gemacht. Ja, also wie gesagt, im Prinzip geht's halt, kannst du dann, wenn du irgendwie da mit dem kompletten irgendwie A bis Z einmal durch bist und dann mit A, A, Z, dann gibt es immer noch eine Zahl hinten dran, die dir sagt, wie oft du diesen Zyklus schon durchlaufen hast. Mhm. Ja, also zum Beispiel der Asteroid, das ist der einzige, den ich gerade wirklich auswendig weiß jetzt, nicht um anzugeben, aber der Asteroid, der nach mir benannt worden ist, der heißt mit der provisorischen Bezeichnung 2007 HT. Mhm. Ja, und 2007 heißt dann eben, ach,
was ich natürlich auch machen könnte, ich könnte einfach die Sternengeschichten genau an dieser Stelle in diese Sendung einkopieren, laufen lassen und dann tun wir gleich so, als wäre es erklärt.
Nee, mir ist gerade
eingefallen, dass jetzt habe ich es kapiert und dann machen wir einfach weiter mit den anderen.
Nein, ich habe gerade den, wie ich gerade erklären wollte, was dieses HT3 bei meinem Asteroid heißt, ist mir aufgefallen, dass ich ein ganz, ganz wirklich wichtigen Punkt vergessen habe. Der erste Buchstabe hat nichts damit zu tun, mit der Hälfte des Monats dem entdeckt worden ist. Ja? Also wenn ein Asteroid in der ersten Januarhälfte entdeckt wird, dann heißt der A. Also jetzt haben wir zum Beispiel die zweite Maihälfte.
Zweimal 12 Buchstaben
sozusagen. Genau, also es geht A, B, also Januar ist A, B, Februar ist C, D, März ist E, F, April ist G, H, I wird ausgelassen, Mai ist J, K. Das heißt, wenn du jetzt einen Asteroiden entdeckst, dann fängt es auf jeden Fall mal mit 2016 K an. Ja? Mhm. Und dann geht es eben mit der Reihe nach immer durch. Dann kommt das hier mit der fortlaufenden Bezeichnung. Ja, also das kommt dann quasi zuerst eben den zweiten Buchstaben beim Asteroid, also KA, KB, KC, KD und so weiter. Und wenn du dann einmal durch bist bis Z, dann geht's wieder weiter mit A, nur dass dann eben die Zahl 1 dazu kommt. Ja, also HT3 heißt bei mir, das H heißt, der wurde 2007 HT3. H heißt, der wurde in der zweiten Aprilhälfte entdeckt. Ja, und dann war es der, das kann ich jetzt im Kopf nicht ausrechnen, haben wahrscheinlich schon alle abgeschaltet mittlerweile, oder?
Was hast du gesagt? Entschuldigung.
Nee, das heißt, das ist im Prinzip der ganze Zyklus von A bis Z, bis auf die beiden Buchstaben, die ausgelassen werden. I und Z werden ausgelassen übrigens. Mhm. Also bis auf die beiden, 24 Mal wurde dann quasi diese 24 Buchstaben wurden dreimal durchlaufen, weil man zum dritten Mal schon beim T angekommen ist. Mhm. Also 2007 HT3 heißt, 2007 entdeckt, H in der zweiten Aprilhälfte und das ganze Alphabet von A bis Y in dem Fall ist dreimal durchlaufen worden, bis man beim T angekommen ist. Und dann kannst du dir ausrechnen, der wievielte Asteroid das in dieser Monatshälfte war. Mhm. Ich frage mich nicht, warum die Astronomen das so kompliziert gemacht haben, aber so haben sie auf jeden Fall gemacht. Das ist die provisorische Bezeichnung, die so ein Asteroid immer bekommt, sobald man ihn entdeckt hat. Und der Namenlose, um den es hier geht, der heißt eben 2007 OR10. Ja, so 2007 entdeckt. O ist dann die, muss irgendwann im Juli sein, zweite Juli-Hälfte oder sowas. Und R10 heißt halt, dass halt wie das Alphabet 10-mal durchlaufen worden ist, bis man das 10. Mal beim R angekommen ist. Also das ist die provisorische Bezeichnung. So ein Ding kriegt alles, was man entdeckt hat, und dann muss man schauen, dass man möglichst genug Bahndaten zusammen hat, dass man die Bahn auch sicher kennt. Ja, also es ist ja oft so, dass sieht man irgendwie ein Ding dreimal und dann aus irgendwelchen Umständen findet es dann vielleicht so schnell, weil er so schwach sichtbar ist oder vielleicht gerade irgendwo unterwegs ist, wo man nicht gut beobachten kann, und dann gibt es nicht genug andere, die den beobachten können, und dann hat man irgendwie nur ein paar Daten und aus denen lässt sich die Bahn nicht gut bestimmen, und dann gibt es auch verschollene Asteroiden oder welche, die ganz schlecht bestimmt sind. Aber wenn dann genug andere Leute den Asteroid beobachtet haben und man genug Daten hat, dass man sicher sein kann, okay, den haben wir jetzt, den verlieren wir auch nicht mehr, die Bahn kennen wir gut genug, dann kriegt er eine fortlaufende Nummer. Ja, also die hat damals bei Ceres mit 1 angefangen und geht immer weiter. Und in dem Fall, also mein Asteroid hat die 243073, der hier, um den es jetzt hier geht, der hat die 225088. Ist also der 225088. Asteroid, den man gut genug bestimmt hat. Mhm. Und wenn das passiert ist, ja, sobald so ein Asteroid eine offizielle fortlaufende Nummer hat, dann dürfen die Entdecker dem Asteroid einen Namen geben. Mhm. Ja, das ist auch der einzige Fall, wo quasi du als Entdecker einem Ding offiziell selbst einen Namen geben kannst. Mhm. Bei allen anderen, so Sterne, da wird drauf geschissen, die kriegen keinen Namen. Oder nur halt irgendwie die Alten von aus der Antike haben noch Namen, und die ganzen, kannst du im Internet, was du da wie kaufen kannst, diese Sterntaufe und so weiter, das ist alles nur Humbug im Prinzip. Also du kannst halt irgendwie eine Urkunde kaufen, wenn was draufsteht, aber das hat überhaupt keine
Verbindlichkeit. Dann hast du halt eine Urkunde, ja.
Genau, und die kannst du auch selbst ausdrucken, wenn du Lust hast. Und Planeten, die drei, die damals entdeckt worden sind, Uranus, Neptun und Pluto, als man Planeten hatte, da wurde wurde es im Prinzip immer so individuell ausdiskutiert, wie das Ding jetzt heißt. Da gibt es auch keine verbindlichen Regeln dafür und wie gesagt, das kommt auch nicht mehr so häufig vor, dass man Planeten entdeckt. Mhm. Bei den Exoplaneten hat man jetzt erst vor kurzem angefangen, denen Namen zu geben. Da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen und das waren alles ziemlich bescheuerte Namen, die da jetzt irgendwie offiziell verteilt worden sind. Bei den Kometen wird das nach den Entdeckern benannt, da hast du keine Wahl. Also wenn du einen Komet entdeckst, dann heißt der Klein, Basta. Ja, da gibt es keine, wenn du kannst dich vielleicht.
Was ist denn, wenn ich jetzt drei entdecke? Heißt den kleinen 1, 2, 3?
Da gibt's auch bei den Kometen gibt's ein ähnliches System. Ja? Also die haben auch so eine periodische, also so eine provisorische Bezeichnung. Das ist ein bisschen anders. Da ist es irgendwie, wenn ein P fängt mit P, mit C oder mit X an. Ja, also P heißt ein periodischer Komet, kurzperiodischer Komet. Mit C am Anfang ist es ein langperiodischer Komet. X ist ein Komet, wo man die Bahn nicht so genau kennt. Dann kommt auch wieder das Jahr dahinter. Und dann kommen eben die Jahre. Also wenn du sich zufällig gerade irgendwie drei Kometen am gleichen Tag entdeckst, was glaube ich noch nicht vorgekommen ist, dann ist das sowieso klar, weil dann heißt der erste halt irgendwie P 2015 klein und der nächste heißt irgendwie C 2016 klein und so. Und dann, wie gesagt, es gibt theoretisch auch noch Nummern, genauso im gleichen Schema wie bei den Asteroiden gerade. Also da ist, das funktioniert schon. Und dann, wie gesagt, also die Asteroiden sind wirklich die einzigen, wo der, der es gefunden hat, sagen kann, ich will das Teil so benennen. Mhm. Und es gibt ein paar Regeln. Ich glaube,
ja, und warum hat das Ding jetzt keinen Namen?
Ja, das Ding, also wie gesagt, das sind halt normalerweise, wenn du jetzt irgendwie so als ganz stinknormaler Hobbyastronom einen Asteroiden entdeckst, dann wirst du vermutlich irgendwie keine Sekunde länger warten als nötig, um dem Ding endlich einen Namen zu geben. Ja. Aber in dem Fall, also das ist ein Objekt im Kuipergürtel, ja. Also ist ganz weit draußen, ist wirklich weit weg, wirklich weit weg. Ja. Also es war, glaube ich, damals sogar der Asteroid, der damals irgendwie am weitesten weg war, den man kannte, wenn ich mich nicht täusche. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr weit weg im äußeren Sonnensystem. Ja, und die sind nicht so einfach zu entdecken. Das heißt, dass die Leute, die das entdecken, das sind meistens eh professionelle Astronomen, ja. Und in dem Fall auch meistens welche, die durchaus auch viele Objekte entdeckt haben. Ja, das heißt, die haben jetzt nicht unbedingt so den Drang, das jetzt alles zu entdecken. In dem Fall war das Team unter anderem von Michael Brown, der ja auch Eris entdeckt hat, ja, und Haumea und Marke Marke. Also der hat im Prinzip die ganzen Zwergplaneten da draußen gefunden.
Ich hatte die erfunden und die gibt's gar nicht.
Nee, die gibt schon Sedna und quasi. Also der hat wirklich, der macht halt nichts anderes, als Dinge zu entdecken. Und die haben auch gemeint, sie wollen dem Ding nicht einfach irgendeinen Namen geben. Ja, also die müssen das Ding jetzt nicht irgendwie nach der Ehefrau, dem Ehemann benennen oder nach dem Lieblingshaustier oder sonst irgendeinen Unsinn, sondern die wollen halt, dass der wirklich, weil das ja auch wirklich große Objekte sind, die halt auch wissenschaftlich relevant sind, dass die halt wirklich einen coolen, passenden Namen bekommen. Ja, also ein Name, der auch wirklich zu den Umständen passt, also entweder zu den Umständen der Entdeckung selbst oder zu dem Ort, wo er entdeckt worden ist. Ja, also Marke Marke zum Beispiel, das ist ein hawaiianischer Name, weil er vom Teleskop in Hawaii aus entdeckt worden ist. Eris, die Göttin der Zwietracht, ja, weil das war der Streitfall, wo so lange darüber diskutiert worden ist. Einerseits, wer ihn jetzt entdeckt hat, andererseits, ob es jetzt ein Planet ist oder nicht. Also die wollen halt immer, dass das einen schönen Namen bekommt, der passt. Und bis jetzt hat man über dieses Ding einfach halt nichts gewusst. Man hat gewusst, es ist da und es ist groß. Und die erste Entdeckerin, Meg Schwamp heißt die, die hat gemeint, sie wollte einfach warten, bis man genug von ihm weiß, dass man wirklich auch einen vernünftigen Namen vergeben kann.
Also einen angemessenen Namen sozusagen.
Genau, genau. Und in dem Fall haben ungarische Astronomen jetzt, András Pál, den kenne ich übrigens persönlich, ein netter Kerl, dem war ich mal in Wien im Heurigen. Der hat lustige Sachen gemacht. Aber wie gesagt, das ist der
sentimental, ja.
Ja, nein, ich war schon lange nicht mehr im Heurigen Wien. Aber die haben jetzt eben mit Daten von Kepler und Herschel erstens rausgefunden, dass dieses Ding viel, viel größer ist, als man dachte. Also eben diese 1500 Kilometer anstatt den 1200 irgendwas Kilometer. Und dass er vermutlich auch... Die haben seine Rotation beobachten können, ja. Und aus der Rotation kannst du dann eben auch den Helligkeitsinneren, kannst du auch die Größe ableiten. Und die haben unter anderem also herausgefunden, dass der Asteroid eben dunkler ist, als man dachte, weswegen er auch zuerst kleiner eingeschätzt worden ist, und vermuten deshalb, dass auch die Oberfläche dann von Methan und Stickstoff und Kohlenmonoxideis bedeckt ist, was ihn eben dunkel machen kann. Und das hat jetzt anscheinend dann auch gereicht, dass die Leute, die den entdeckt haben, sich einen Namen jetzt dafür ausdenken wollen. Also werden wir sehen. Ich wäre für Boaty McBoatface.
Boaty McBoatface. Planet McPlanetface.
Ja, haben auch schon ein paar vorgeschlagen.
Echt? Also, ja. Sehr schön.
Aber wie gesagt, die Kuipergürtel-Astronomen sind da alle ein bisschen komisch. Also der allererste Asteroid im Kuipergürtel, der 1992 entdeckt worden ist.
Mooney
also
McMoonface.
Nee, das war halt irgendwie der, das war der Asteroid 19,
auf hier.
Das war der Asteroid 1992 QB1. Ja, mhm. Das war halt der allererste Asteroid. Das war wirklich eine große Sache. Das war wirklich das erste Mal ein Asteroid hinter der, ein größeres Objekt hinter der Plutobahn entdeckt. Ja, war auch irgendwie als Planet 10 oder sowas damals in den Medien kurzfristig. Die haben sich halt auch irgendwie lange, lange Zeit gelassen, den zu benennen. Und mittlerweile ist quasi, also mittlerweile haben sie gesagt, es macht doch keinen Sinn mehr, dem Ding einen Namen zu geben, weil alle sagen 1992 QB1. Gibt sogar irgendwie eine eigene Klasse von Asteroiden, die nach dem benannt sind, die QB Vanos, ja, nach QB1, die QB Vanos.
Ja, okay.
Also ja, das ist halt jetzt ja schon ein Fachbegriff, ja. Also die sind da, die Astronomen sind da teilweise jetzt am Schleißig, was die Benennung angeht. Und da hat es eben, wie gesagt, seit 2007 ist der halt noch ohne Namen und das ist der größte namenlose Himmelskörper. Ja, also es gibt alle anderen, die größer sind als der, haben schon einen Namen. Also Asteroiden, Monde, was auch immer noch da ist, alles, was größer ist als das Ding, hat einen Namen. Mhm. Das ist der größte,
dann
noch
ist das jetzt
namenlose.
Halt Planet X.
Da wirst du dir auch mit den
Zwergplanet X. Planet Klein X.
Ja, du musst dann,
was
du
ist kannst, denn du mit kannst, mir?
Ich weiß nicht. Du kannst den Kometen entdecken und dann musst du schauen, dass es einer ist, dessen Bahn man nicht besonders gut kennt.
Ja.
Dann heißt er, das ist der Komet X Klein dann.
Den würde ich dann aber eher Nibiru nennen. Von dem haben wir auch lange nichts gehört, ne?
Ja, weil es ihn nicht gibt.
Da ja, ist ja es klar. Der hatte Nibiru mal so ein Hype und auf einmal ist der weg. Irgendwie die ganzen Astroverschwörer sind irgendwie weg, habe ich das Gefühl.
Naja, die waren halt, das war halt dieser 2012-Hype, ja. Und als sie gemerkt haben, dass dann der halt doch nicht gekommen ist und uns alle umgebracht hat, na, dann haben sie sich halt, sind sich die halt alle
selbst,
irgendwo
selbst entleibt.
Ja. Nein, ach nee, das haben wir ja nicht gemacht, aber denken sie halt irgendwie anderen Blödsinn aus, den sie behaupten können, verkaufen können. Also irgendwie die Idee, dass der Hype ist durch, jetzt kommt der nächste Hype. Also ist halt irgendwie wie bei den Moden, ja. Also jetzt mal ist wie bei der Ernährung, ja. Jetzt irgendwie zuerst war Paleo und Paleo ist jetzt auch schon länger nicht mehr, jetzt kommt natürlich irgendwas anderes. Mhm. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade irgendwie wieder ist. Ich habe jetzt in letzter Zeit so eine Unmengen an Detox.
Ja, ach Gott. Ja,
ja. Das ist anscheinend
so ein Detox, Hype. Und dann, Detox, ja, aber das ist auch wieder so ein Ernährungshype. Also das ist ja eigentlich, ist das subsumierbar unter diesem sich vermeintlich gesünder ernähren als alle anderen, wo ja auch diese Superfoods.
Genau, Chia. Überall sehe ich Chia.
Chiasamen und Acai-Beeren und so weiter. Genau. Und das ist halt auch die Idee, also dieser Unsinn, den sie auch schon. Den gibt es ja auch mit Pseudomedizin schon, die davon ausgehen, dass dein Körper entgiftet werden müsste über die Normalleistung der Leber und der Niere und so weiter hinaus. Mhm. Und dafür ist dieses Detox, also das ist angeblich, ist das dann, sind das Lebensmittel, die du zu dir nehmen kannst oder Nahrungsmittel, die dafür sorgen, dass dein Körper noch stärker entgiftet, also die Schlacke noch stärker rausschafft. Alles Quatsch.
Schlacke,
das ist
halt was im Hochofen, oder?
Genau, Schlacke gibt's im Hochofen, genau. Und wenn ich entschlacke, dann mache ich das morgens nach der ersten Tasse Kaffee in der Regel. ich habe was aus, jetzt wo wir das große Weltall hatten, habe ich was ganz, ganz Kleines mitgebracht. Und zwar gibt es einen neuen Spaß mit Graphen. Graphen kennst du, ne?
Ja, habe ich mal gehört.
Ne? Zweidimensionale Kohlenstoff, wie nennt man das denn? Matrix oder irgendwie sowas. Also das ist im Grunde der dünnste und gleichzeitig stabilste Werkstoff, den wir kennen.
Genau, ja, wir haben auch schon oft genug drüber gesprochen.
Genau, und den haben jetzt ein paar japanische Wissenschaftler, weil die haben halt auch wahrscheinlich nichts Besseres zu tun oder so. Wir waren ja keine japanischen Wissenschaftler, waren britische Wissenschaftler, die haben auch nichts Besseres zu tun. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man nur sehr wenig, und zwar, jetzt habe ich den, verdammt, genau, ein Hundertstel Prozent, ja, wenn man ein Hundertstel Prozent Graphen zu Gummi hinzufügt, kann man Kondome herstellen, die 50% reißfester sind als vorher.
Okay.
Das heißt, die Idee, die sie jetzt haben, ist, Kondome herzustellen, die noch dünner sind als die Kondome, die es bisher so gibt, aber noch reißfester, weil halt Graphen drin ist. Gefühlsecht. So.
Ist so lange auch noch. Ja,
keine Pointe.
Nein, ich muss ja keine Pointe sein. Ich habe mir gerade überlegt, Graphen ist ja im Prinzip nur Kohlenstoff.
Ja.
Und Gummi, was ist Gummi?
Also Kautschuk, ne?
Also, ja, naja, ist schon klar. Ich habe gerade wie chemisch überlegt, also ob es da irgendwie, ob da irgendwas rauskommt. Es kommen ja oft, in der Chemie passieren oft seltsame Sachen, wenn man Dinge mit anderen Dingen zusammen tut.
Das stimmt.
Dann auch irgendwie, wo dann irgendwie, wie gesagt, Natrium und Chlor macht Salz. Und allein will man weder das eine noch das andere haben. Mhm. Aber gemeinsam ist es cool. Ich habe mir gerade überlegt, irgendwie, ob da Graphen als Kondom, da denkt man sich zuerst, okay, das ist
jetzt irgendwie so coole Sache, aber sobald
du meinst, wenn da Sperma da dran kommt,
nee,
das nicht. Ich habe mir da gerade probiert vorzustellen, ob diese Kondome sich dann irgendwie, ob die dann irgendwie anders ausschauen und würden sich verhalten, wenn das normale Kondome. Wenn du denkst, wie Graphen, Kohlenstoff, dass da irgendwie so ein graues Metall-Bleistift-Dingens irgendwie da aus der Packung rausholst.
Ja,
genau. Wenn du jetzt so ein Graphen-Kondom hast, aber vermutlich.
Halt sehr brüchig, aber sehr reißfest.
Ja, Diamant ist
ja auch
Kohlenstoff, ja.
Genau, man kann da natürlich auch andere Sachen, Handschuhe oder so, kann man damit vielleicht auch mal. Gibt es ja genug
was, wo du Gummimembran oder dünne Gummischichten brauchst. Muss ja nicht unbedingt ein Kondom sein. Ja, aber vermutlich
verkaufst du es in Pressemitteilungen am besten.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, damit verkaufst du es halt am besten. Also, wir müssen mehr Forschung betreiben.
Genau.
Was habe ich noch für Geschichten? Ich habe hier was über Bäume.
Bäume, sehr gut.
Ja.
Treehugger. Weißt,
ja, na, es geht um Bäume, die schlafen.
Ja, das habe ich in der Überschrift gesehen irgendwo und dachte, ja, komm, so wieder Quatsch.
Ist kein Quatsch. Nee, das ist mein erstes Mal, also dass Pflanzen sich bewegen, das ist durchaus, also jetzt aktiv bewegen, nicht nur irgendwie hin und her schwanken.
Ja klar,
das ist ja,
Richtung Sonne und so.
Ja. Genau, ja, da gibt es jeden Hänger. Also ich meine, es ist auch, und gibt auch wirklich Pflanzen, die dann irgendwie sich halt irgendwie links rumringeln und rechts rumringeln und alles mögliche. Und da hat eben wirklich, Charles Darwin hat da schon 1880 ein Buch geschrieben, The Power of Movement in Plants, und hat da in den Tag-Nacht-Rhythmus geschrieben von Blättern, ja, also dass quasi wirklich halt die Blätter sich in einem Tag- und Nacht-Rhythmus bewegen. Und das haben jetzt Wissenschaftler aus Finnland und Österreich, die Bäume waren in Finnland und Österreich, aber es waren auch Wissenschaftler aus Österreich dabei, und die haben jetzt untersucht, Finnland, Ungarn und Österreich.
Ja.
Haben sie zusammengetan, um schlafende Bäume zu untersuchen. Und so mit einer ganz coole Methode. Also die haben hier Bäume mit Laserscannern gescannt. So wirklich, dass du halt wirklich die Position der Blätter irgendwie mit einer Genauigkeit von unter als einem Zentimeter irgendwie dir anschauen kannst. Also das wirklich 1 Million Messpunkte pro Baum. Und dann haben es dann wirklich auch unter ganz bestimmten Bedingungen, ja, also immer zur Tag- und Nachtgleiche, dass halt wirklich Sonnen hell und dunkel genau gleich ist und ohne Regen und ohne Wind und alles geschaut. Und dann geguckt, was passiert, wenn es Nacht wird, wenn es dunkel wird, was macht der Baum da? Ja, wenn er halt sich von sich aus bewegen kann und nicht jetzt irgendwie vom Wind oder von Regen oder sonst irgendwas beeinflusst wird. Und haben ihm gezeigt, dass der ganze Baum in der Nacht so in sich zusammensinkt, ja, so quasi als so sich quasi hinlegt ein bisschen, bis zu 10 Zentimetern bei einer Höhe von 5 Metern. Also jetzt nicht viel, aber halt doch.
Wie der schrumpft, also nicht die Baumkrone schrumpft dadurch, dass die Blätter sich runterhängen lassen oder sowas, sondern der Baum wird tatsächlich kleiner?
Nee. Der hängt nach unten. Also quasi im Laufe der Nacht sinken die Blätter und die Zweige, also es geht alles nach unten kontinuierlich, bis sie dann am Morgen wieder nach oben gehen. Also der lässt quasi so, wie wenn du irgendwie schlapp bist und irgendwie alles hängen
lässt.
Und dich dann irgendwie, genau so macht es anscheinend irgendwie der Baum auch. Und wie genau das funktioniert, also wie die Bewegung genau jetzt hier irgendwie von gesteuert wird, das haben die noch nicht anscheinend geklärt, sagen sie hier.
Mhm.
Also das wollen sie noch mehr Bäume laserscannen.
Wie man auf so eine Idee kommt, frage ich mich gerade.
Aber gut. Ich nehme auch das Fachjournal zitiert. Das heißt Frontiers in Plant Science. Also das ist quasi die Forschung an der Grenze des Wissens, ja, wie Bäume schlafen.
Habe ich was mit Schlafen? Ich habe diesmal gar nichts mit Schlafen dabei, obwohl doch Schlafen so oft dabei ist. Ich habe was sehr Schönes. Australische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Biologen, wenn sie Tiere studieren, den hübschen Tieren mehr Aufmerksamkeit widmen.
Das habe ich schon vor 2 oder 3 Folgen erzählt, die Geschichte.
Echt? Mit den hässlichen Tieren?
Ja.
Die Meldung ist aber irgendwie nur, das ist von heute.
Aber das, da ging es auch um irgendwie, da ging es auch um australische, ich glaube, es waren australische Wissenschaftler und die halt irgendwie tatsächlich, glaube ich, irgendwie gezeigt haben, dass das irgendwie schön niedliche Tiere im Meer studiert
werden. Ja, wenn ich mich dann habe ich irgendwie mal wieder vergessen, worüber wir geredet haben. Das passiert mir ja ständig. Naja, ja, naja, dann halt nicht. Also drei Viertel der Paper, die sie untersucht haben, da ging es um Beuteltiere, weil die so hübsch sind. Fledertiere und Nager waren nur in 11% da, obwohl sie 45% aller Säugetierarten entsprechen, repräsentieren. Na gut, dann Mäuse.
Genau.
Dann halt Mäuse. Mäuse ziehen, also Hausmausweibchen, die bilden Gemeinschaftsnester. Ne? Also hast du zwei Hausmausweibchen, die werfen.
Kommunen.
Die kriegen Junge und bilden dann Gemeinschaftsnester, bilden eine Kommune und können ihre Jungen dann nicht mehr auseinanderhalten, sodass die eine Maus auch die Jungen der anderen stillt oder säugt, heißt es dann ja bei Tieren.
Und haben wir doch immer so Sitzungen, wo dann irgendwie diskutiert wird, wer jetzt das Nest aufräumen und so?
Ja, so ähnlich. Ganz genau das passiert nämlich. Und zwar sind die Forscher hingegangen und haben gesagt, wir gucken uns das mal an. Schweizer Forscher, das ist immer sehr effizient alles, sind hingegangen und haben gesagt, wir gucken uns mal an, wie sich die Wurfgröße auf die Kooperationsbereitschaft innerhalb dieser Gemeinschaftsnester auswirkt. Und stellt sich raus, wenn die Wurfgröße stark auseinandergeht, ist die Kooperationsbereitschaft derjenigen Maus, die den kleineren Wurf hat, geringer. Mhm. Und die sagen halt, Wissenschaftler, die Maus stellt halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung an und sagt, okay, Moment mal, ich bringe 3 Junge mit, du bringst 8 Junge mit, wir säugen die gemeinsam. Das heißt, ich habe mehr Arbeit, also ich muss mehr Energie aufwenden, als wenn ich mich nur um meinen Wurf kümmern sollte. Also mache ich das nicht. Schutz vor Ausbeutung.
Tja, also das ist
gibt so Meldungen, da fällt einem auch nichts Lustiges ein.
Nee, raus. Ich habe nur gerade überlegt, war das jetzt Untersuchungen im Labor oder war das, was die Natur beobachtet
hat? Nee, das war im Labor.
Ich frage dich, ob das quasi in der Natur auch machen von selbst aus.
Gute oder
ob
Frage. Das
ich dann irgendwie.
Aber da kannst du halt die Wurfgröße nicht so gut manipulieren, ja. Weil das haben
sie gerade überlegt, so. Ob das so ist wie als quasi als bist ja auch so hier bei den Menschen ja als Student quasi, da musst du kannst du auf dich hast du auf keine andere Wahl als quasi in einer Kommune oder WG in dem Fall irgendwie zu wohnen und dann sobald du die Möglichkeit hast, dann die meisten suchen dir noch was Eigenes und vielleicht ist das irgendwie wenn die da im Labor zusammen gezwungen werden, dass sie sich dann irgendwie anders verhalten als sie es in der Natur tun.
Also das mit diesen Gemeinschaftsnestern, das haben sie aus der Natur abgeguckt.
Aha, okay,
also das haben sie schon in der Natur gesehen und haben sich dann halt angeguckt, wie verhalten die sich eigentlich innerhalb dieser Gemeinschaftsnester.
Die Frage, ob es auch Spießermäuse gibt, die das voll arg finden, dass die Arten in der Gemeinschaftskommune
rumhocken. Ja, so Arschlochmäuse, die irgendwie also Kinder einschmuggeln und sagen, nee, das ist von der Maus.
Kuckucksmäuse, ja.
Kuckucksmaus, genau, sehr schön.
Ja, ich habe auch noch was seltsame Forschung. Da geht's, also das sind mehrere Dinge, die irgendwie mir sehr seltsam vorkommen an dieser Meldung. Also zuerst einmal, es geht um die Privatuniversität Paracelsus aus Salzburg. Mhm. Wo ich bin nicht ganz sicher, es ging Privatuniversität und Paracelsus, also es ist eine medizinische Uni. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob da jetzt, ich habe die noch, kenne da keine Erfahrung mit der, ich weiß nicht, ob da irgendwie ernsthafte Forschung gemacht wird oder nicht. Aber die haben auf jeden Fall auch untersucht, wie sich die Auswirkungen natürlicher Umgebung auf die Gesundheit und haben das Ganze irgendwie Eco-Medizin genannt, also ECO. Mhm. Warum sie es nicht Öko-Medizin genannt, weiß nicht, aber Eco, so keine Ahnung, Umweltmedizin. Und haben, das hat mich dann eben am meisten irgendwie ein bisschen irritiert, die haben quasi die Heilkraft von Wasserfällen untersucht. Mhm. Das klingt schon mal schwer esoterisch, aber es war dann anscheinend nicht ganz.
Akustisch könnte ich mir das jetzt zum Beispiel vorstellen. Das
Nee, also vor allem, also was mich dann doch ein bisschen überzeugt hat in der Meldung, dass es halt doch nicht ganz, auf jeden Fall, wenn es esoterik ist, nicht die übliche Esoterik ist, ist erstmal, dass dann irgendwie auch tatsächlich von der Uni Innsbruck Leute mit dabei waren und so weiter. Aber eben, die haben das quasi auch in einem Tiermodell gemacht. Ja, also die haben wirklich Mäuse genommen, wieder Mäuse, die anscheinend hier die 400 Stück waren das, also die Mäuse, die alle irgendwie Asthma hatten und haben die täglich eine Stunde in der Nähe von den Grimmler Wasserfällen im Nationalpark Hohe Tauern postiert, weiß nicht, ob die da frei rumlaufen durften oder ob die einfach nur so da irgendwie rumsitzen mussten. Aber jedenfalls einen Tag, also eine Stunde pro Tag sind die neben den Wasserfällen gehockt und haben tatsächlich festgestellt, dass sich da die Lungen und die Blutwerte verbessert haben bei den Tieren, die Asthma hatten. Ja. Und was da genau passiert, wissen sie noch nicht. Sie gehen, dass da irgendwie irgendwas mit Aerosolen da zu tun hat, dass da irgendwas mit in der Lunge irgendwas passiert. Und was mich dann wieder ein bisschen am Ende der Meldung wieder ein bisschen abgeschreckt hat, war hier, dass irgendwie das nicht bei jedem Wasserfall gleich gut ist und dass sie auch irgendwelche Heilquellen untersucht haben und dass es da bei manchen Heiligen, dass irgendwie mal hat es eine Wirkung gegeben, mal nicht. Also das ist alles ein bisschen, muss man sich noch irgendwie genauer anschauen. Also die haben auch irgendwie andere Studien gehabt, wo die irgendwie Leute irgendwie wandern gegangen sind und Heilbäder besucht haben und sich da einsetzen. Es klingt eher alles so, als hätte es
ein bisschen fishy alles.
Nee, als hätte es halt das Tourismusministerium von Zwartburg gesagt, hey, Leute, irgendwie macht da mal irgendwas. Wir wollen da irgendwie, dann können wir irgendwie sagen, hier unsere Heilwasserfälle oder irgendwie so. Das irgendwie, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Das war eine Meldung, die ich mir heute Nachmittag kurz gesehen habe. Und ja, also, wie gesagt, wieder die Privatuni und dann irgendwie die quasi die Heilkraft von touristisch relevanten irgendwie Wanderpfaden und Wasserfällen. Das
zumindest,
da
fragwürdig. Genau. Dänische Wissenschaftler haben was gemacht. Die haben ein bisschen mit Kobalt rumgespielt und haben aus Kobalt oder auf Basis von Kobalt ein neues kristallines Material entwickelt, das in der Lage ist, Sauerstoff zu absorbieren und zu speichern. Und zwar in so hohen Konzentrationen, dass du einen Eimer davon, wenn du den in den Raum stellst, den kompletten Sauerstoff aus dem Raum rausziehen kann und speichern kann.
Stimmt, davon habe ich auch
immer gehört. Das ist total faszinierend, stelle ich mir das vor.
Kannst du sicher coole Waffen draus bauen?
Ja, vor allen Dingen kannst du da gerade, du kannst rein theoretisch, also sie sagen, warte mal, wie war das? Die regulieren das über Temperatur und Vakuum. Also je nachdem, ob du es erhitzt oder in ein Vakuum packst, speichert oder gibt es Sauerstoff ab oder so ähnlich. Was sie sagen ist halt, du kannst damit rein theoretisch auch Wasser den Sauerstoff entziehen und damit getaucht bleiben, solange du das willst. Und das eignet sich dann natürlich extrem gut für Waffen. Ne? Also damit könntest du ein U-Boot halt dauerhaft getaucht lassen.
Nee, ich hätte und gedacht, auch antreiben. Du nimmst das Zeug, schießt da irgendwie der Granate irgendwo in den Terroristenbucke rein und dann ersticken alle, wenn der ganze Sauerstoff rausgezogen
wird. Ach so, ja, da wäre dann die Frage, wie genau man das aktiviert. Das stand jetzt in dieser Meldung nicht so dabei.
Ich dachte, du hast gemeint, das ist ein Eimer und dann stellt man hin. Oder war das wieder eine Metapher?
Nee, ja, wahrscheinlich, ne? Also das ist ein Eimer der Füllung eines Raums entspricht. Ja, das wird eine Metapher gewesen sein.
Der Kampfeimer.
Ja. Und was sie jetzt versuchen, ist das Ganze so aufzubohren, dass sie damit künstliche Photosynthese herstellen können. Also weil sie haben halt festgestellt, Temperatur aktiviert das Zeugs, Vakuum aktiviert das Zeug. Und jetzt gucken sie, ob sie es irgendwie hinkriegen, dass Licht das Zeug aktiviert. Das wäre eigentlich auch mal ganz cool.
Ja, das klingt so, das klingt fast so irgendwie wie so die ersten Schritte hin zur Apokalypse, ja. Also die Forscher basteln irgendwas, was die ganze Sauerstoff aus der Atmosphäre rauszieht. Und dann jetzt arbeiten sie gerade dran, dass das irgendwie durch Sonnenlicht aktiviert wird und dann irgendwie.
Stimmt, verdammt.
Also irgendwas, wo dann irgendwie irgendwo doch noch die letzten Überlebenden in irgendwelchen unterirdischen Höhlen erzählen, wie hier vor
verdammt,
20 Jahren hier der Wissenschaftler in Dänemark. Wirklich, das hast du gemeint, in Dänemark irgendwo.
Genau. In Dänemark fing die Apokalypse an. Ja,
genau.
Oh Gott, tatsächlich, wenn ich jetzt hier noch so drüber lese, also so Specially Designed Organic Molecule, ja, die Art und Weise, wie es arbeitet, hängt ab vom Sauerstoffgehalt in der Umgebung, Temperatur und Druck, also Luftdruck. Der Absorptionsprozess kann dann alle möglichen, also from seconds to days schreiben. Genau, sie, das heißt, es kann theoretisch, genau, lass uns mal, dann hast du so einen Zug, irgendwie oder einen LKW, der damit beladen ist, der hat dann einen Unfall und
ja, dann gleich aufschreiben für RTL das nächste, das eins Event-Movie mit Veronika Ferres und wie heißt sie gerade, Heidi ist alle da mitspielen. Genau.
Aber das ist cool, dann könnte man damit die Apokalypse auslösen. Ohne dass es einer merkt, auf einmal ersticken alle.
Ja, wer hätte gedacht, dass die Dänen schuld sind?
Der Däne, genau.
Ja, krass. Nicht gerechnet.
So habe ich das echt noch nicht. Also das macht mich das ja echt ein bisschen nervös.
Tja. Welche Uni ist das? Ist das wirklich?
Das war die Uni, University of Southern Denmark.
Also ich kenne Leute in der Uni Aarhus, vielleicht hätte ich die mal, nochmal nachfragen können, ob die da wirklich an was, an der Weltuntergangsmaschine arbeiten, aber das ist eine andere Uni.
Vor allen Dingen, wer hätte gedacht, dass die Weltuntergangsmaschine ein Stoff ist, den man einfach irgendwo hinstellt und der dann den Sauerstoff aus der Luft entfernt, ne?
Tja, ja, so ist es. Das ist, wenn es offensichtlich wäre, dann bitte.
Ich hätte gedacht, es wären Strahlen.
Ja, Strahlen.
Atomstrahlung.
Atomstrahlung, ja, genau. Apropos Strahlen.
Bitte.
Hier gibt es noch was von CERN. Mhm. Allerdings diesmal nicht mit Beschleuniger, weil CERN macht ja auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Zum Beispiel die Wolkenbildung untersuchen.
Ah, das hatte ich auch gesehen. Mhm.
Ja, das machen die ja schon länger. Also da habe ich schon vor Jahren, glaube ich, mal schon einen Artikel drüber geschrieben, dass sie da wirklich mit ihrem Cloud-Experiment
Es heißt Cloud und das ist aber auch wieder eine Abkürzung für irgendwas, ne?
Ja, für Cosmics Leaving Outdoor Droplets. Sehr bemühtes Akronym. Also Cosmics ist halt kosmische Strahlen und es geht bald im Prinzip die Frage, ob die kosmische Strahlung, also wie sich die zur Wolkenbildung beiträgt. Weil wenn so eine Wolke kommt, ja nicht aus dem Nichts oder ja, eigentlich schon, aber du brauchst halt irgendwas, was die Wolkenbildung anregt. Also du musst halt irgendwie, die Temperatur muss richtig sein, die Atmosphäre muss halt irgendwie genug Wasserdampf enthalten und so weiter, also genug Wassertropfen enthalten, damit das dann irgendwie alles kondensieren kann. Aber damit es kondensieren kann, brauchst du halt diese Kondensationskerne. Und das kann halt irgendwie alles Mögliche sein, also Rust, Sand, also Sand von irgendwelchen Staubstürmen oder unser ganzer Dreck, den wir die Erde in die Atmosphäre schmeißen oder auch irgendwie Bakterien. Ja, also bei enorm vielen Schneeflocken sind Bakterien in der Mitte der Konzentrationskeim und Pollen, alles Mögliche kann dafür sorgen. Und eine Möglichkeit ist eben auch wirklich Teilchen der kosmischen Strahlung. Ja, also das sind dann irgendwie auch so Heliumkerne, Protonen, also einfach so Klump halt, was da irgendwie von allen Sternen in die Gegend geschleudert wird. Mhm. Und das meiste davon kommt jetzt nicht wirklich durch. Bis zur Atmosphäre ein bisschen schon. Und das kann, da gibt es ja diese Klimaleugner, Verschwörungstheorien, die berufen sich ja alle auf die Geschichte von Svensmark, heißt es. Das war auch ein Däne vielleicht. Ach, ein Muster tut sich auf.
Genau. Ich weiß nicht, ob der Däne uns noch alle umbringen.
Ich weiß jetzt echt nicht, ob der Däne war. Vielleicht war er auch irgendwie Schwede. Ich glaube, er war Schwede. Aber das ist ja die Schweden. Dänemark hat ja auch irgendwie Schweden. Damals, glaube ich, irgendwie Schweden war ja ganz lang dänisch. Aber wie auch immer, es gibt diesen Svensmark. Und der hat vor langer Zeit, 97, ja, Henrik Svensmark. Doch, der war Däne. Ha, schau an. Ja, das ist irgendwie, langsam kommen wir drauf, die Dänen sind's. Nee, also der hat 97 die These aufgestellt, dass der Klimawandel im Wesentlichen von der kosmischen Strahlung gesteuert wird. Ja, und zwar, die Kausalkette ist ein bisschen schwierig, ja. Also nicht schwierig, aber halt ein bisschen komplex. Also du hast quasi kosmische Strahlung, der größte Teil davon kommt von der Sonne. Mhm. Aber nicht immer konstant, ja. Also es kommt auch von anderen Galaxien überher, aber dieser Strom ist nicht immer konstant, der kommt, ja. Also mal mehr, mal weniger. Wenn jetzt die Sonnenaktivität sehr hoch ist, also nicht Sonnenleuchte, also man darf nicht Aktivität mit Helligkeit verwenden, also dieser elektromagnetische Zyklus, der da die Sonnenplasma durcheinander wirbeln und so weiter. Wenn diese Sonnenaktivität hoch ist, dann ist also der Sonnenwind stark, dann kommen mehr Teilchen von der Sonne. Und dieser starke Sonnenwind, der soll jetzt, das ist Svensmark-These, die kosmische Strahlung blockieren, die von außerhalb des Sonnensystems auf die Erde gelangen würde. Mhm. Ja, also der pustet quasi die kosmische Strahlung weg.
Ja.
Ja, und wenn jetzt also die Sonnenaktivität stark ist, dann soll es auf der Erde weniger kosmische Strahlung geben und weniger dadurch erzeugte Wolken. Ja, also sollen und dann die Wolken, die Änderungen der Wolkendichte, ja, da veränderst du wieder, wie die Leuchtkraft irgendwie, wie die Strahlung dann irgendwie reflektiert wird und gespeichert wird und so weiter. Also dass die Wolkendecke halt dann kann er wieder aufs Klima zurückwirken. Also das war die These von Svensmark. Die Sonnenaktivität steuert das Klima und was wir Menschen machen, ist im Prinzip irrelevant. Und das war auch das, wenn du dich erinnerst, wo vor ein paar Jahren dieser RWE-Manager Farnhold, hieß der, glaube ich, das Buch Die kalte Sonne geschrieben hat, was so ein Hit war. Also
ich erinnere mich auch dunkel.
Der auch im gesagt, der Untertitel lautete, warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet. Ja, also es waren zwei RWE-Manager, Fritz Farnhold und Sebastian Lüning hießen die. Und das ist halt diese, du beschreibst ja halt so ganze verschwörungstheoretische Krempel, der da drin stand, und die haben sich halt immer auf diese Svensmark-These berufen, dass halt die kosmische Strahlung die das Klima beeinflussen, das, was wir Menschen machen, überhaupt keine Rolle spielt. Und ich habe damals auch einen Artikel drüber geschrieben und habe halt wirklich, habe halt einfach mal geschaut, weil es ja auch immer gibt, dass in der Szene heißt, ja, es wird alles ignoriert, was genau. Halt macht und die Dings. Ich habe halt wirklich alles, ich habe wirklich nur irgendwie Artikel aus dem, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Text geschrieben habe, über 300 Facharbeiten, wissenschaftliche Facharbeiten, die den Svensmark-Artikel zitiert haben, also die sich darauf berufen haben, die den vor allem geprüft haben und dann probiert haben zu schauen, was da drin steht. Und ich habe dann nur die aus dem damaligen Jahr, glaube ich, irgendwie genommen und angeschaut, zu welchen Schlüssen die kommen. Und da waren, glaube ich, von irgendwie knapp einem Dutzend oder sowas, war irgendwie einer dabei, der gemeint hat, ja, vielleicht. Und alle anderen haben gemeint, nee, das klingt zwar zumindest prinzipiell plausibel, aber wenn man sich es genauer anschaut, stimmt's nicht. Mhm. Und das war eben, um jetzt wieder zu dem zurückzukommen, was wir eigentlich gesprochen haben, die Wolkenbildung, das war eben etwas, was CERN untersucht hat mit diesem Cloud-Experiment, eben wie sich wirklich eben die kosmische Strahlung auswirkt, weil die können ja mit ihren Teilchenbeschleunigern gezielt die kosmische Strahlung quasi simulieren. Also die haben da irgendwie große so Wolkenkammer, die halt irgendwie, wo du gezielt vom Beschleuniger irgendwie Zeug reinleiten kannst und halt gezielt schauen kannst, was passiert da drin. Ja. Und die sind eben auch damals zu dem Schluss gekommen, dass es eben nur ein sehr, sehr geringer Effekt ist. Also es passiert schon, dass kosmische Strahlung Wolken bildet, aber eben mit einem sehr, sehr viel geringeren Effekt, als Svensmark sich gedacht hat. Und das, was die jetzt da gemacht haben, das hat eher einen anderen Ansatz. Das waren auch Wissenschaftler aus Österreich. Die haben geschaut, was mit Schwefelsäure passiert. Mhm. Ja? Also, weil die gibt es ja auch jede Menge in der Atmosphäre, auch hauptsächlich von uns Menschen da reingetan. Und die sind eher, also die Schwefelsäure-Moleküle, die verbinden sich gerne, besonders mit Ammoniak. Und die sind dann sehr, sehr starke Verbindungen, die auch von der kosmischen Strahlung zum Beispiel nicht wieder auseinandergespalten werden können. Das heißt, auch wenn du dann sehr, sehr wenig von Schwefelsäure und Ammoniak hast, dann kommen da trotzdem jede Menge Moleküle raus, die allerdings an sich zu klein sind, als dass daran Wasserdampf kondensieren könnte. Mhm. Und die haben jetzt geschaut, eben in diesem Cloud-Experiment, wie schnell, wie stark diese Partikel so weit wachsen können, dass sie dann eben kondensieren können, und haben gezeigt, dass das tatsächlich durchaus schnell, wenn da genug da vorhanden ist, durchaus passieren kann, dass die schnell genug anwachsen können und auch wirklich eine große Rolle spielen können bei der Wolkenbildung. Also die haben gemeint, für die Hälfte aller Wolken, die sie da erzeugt haben, haben diese Schwefelsäure und Ammoniak eine Rolle gespielt. Und dadurch, dass wir eben mit den fossilen Brennstoffen genug Schwefelsäure da reinhauen, ist das wirklich was man dann durchaus auch berücksichtigen muss bei den ganzen Klimamodellen. Ja, und wie Ammoniak und so weiter, was halt zumindest die sagen, dass in den Klimamodellen noch derzeit doch nicht exakt, noch nicht so gut drin ist, eben wie dass man die ganzen flüchtigen organischen Verbindungen, die man da eben drin hat, noch nicht so berücksichtigt, weil die eben zumindest den Ergebnissen nach eben mit Schwefelsäure dann dauerhafte Verbindungen eingehen können, die sich auf die Wolkenbildung auswirken. Also es scheint schon so zu sein, dass das wir da mit unserer Schwefelsäure...
Das heißt, wir haben jetzt noch einen Treiber für den Klimawandel gefunden.
Ja, also das ist jede Menge. Also werden wir sehen.
Das ist schrecklich.
Es ist nur Propaganda gegen die... Denen.
Denen-Propaganda. Ich habe noch was Hübsches gefunden, und zwar haben Wissenschaftler, im Zweifelsfall dänische Wissenschaftler haben festgestellt, nein, es waren amerikanische Wissenschaftler von der University of Pennsylvania, die haben sich angeguckt, wie man sich besser an Dinge erinnert. Und zwar an zukünftige Dinge, so, ne, die man noch zu machen hat. Also Dinge, die man nicht vergessen soll. Mhm. Und sagen, das Beste, was man machen kann, ist, zwei Dinge, an die man sich erinnern soll, miteinander zu verknüpfen. Beispiel. Sie haben 87, eine relativ kleine Gruppe, also 87 Probanden, haben sie eine Stunde lang an einem Computer irgendwelche Aufgaben lösen lassen, haben denen währenddessen gesagt, am Ende dieser ganzen Geschichte, wenn ihr euer Geld an der Kasse abholt, dann müsst ihr noch eine Paperclip, was ist denn das? Büroklammer.
Büroklammer,
ja. Wenn ihr am Ende an der Kasse euer Geld abholt und noch so eine Büroklammer mitnehmt, dann wird auch noch ein Dollar an irgendwie so eine Armenküche oder Suppenküche gespendet. So. Jetzt haben sie einen Teil dieser Studenten gesagt, diese Büroklammer, die findet ihr neben der Statue, also neben dieser Elefantenfigur, die da an der Kasse steht. In einem anderen Teil haben sie nicht gesagt, diese Büroklammer findet ihr neben dieser Elefantenfigur. 74% der Studenten, also der Probanden, die das mit der Elefantenfigur gesagt gekriegt haben, haben diese Büroklammer mitgenommen. 42% von denen man das mit dem Elefanten nicht gesagt hat, haben die Büroklammer mitgenommen. Das heißt, wenn du irgendwie es schaffst, das Ding, an das du dich erinnern sollst, mit einem anderen Ding zu verknüpfen, scheint deine Erinnerung besser zu gehen. Das Ganze haben sie auch nochmal ausprobiert, und zwar in so einem Coffeeshop. Haben 500 Kunden einen Gutschein gegeben, der übermorgen gültig ist. Ein Teil dieser Kunden haben sie gesagt, der Gutschein ist übermorgen gültig. Übrigens sitzt dann da auch ein ausgestopfter Alien an der Kasse.
Also kein Elefant.
Genau, diesmal kein Elefant.
Elefanten haben ein gutes Gedächtnis.
Das stimmt. Daran. Nee, haben einfach gesagt, da sitzt dann ein ausgestopfter Alien an der Kasse, nur damit ihr nicht vergesst, diesen Gutschein einzutauschen. Was haben wir denn? 24% der Kunden, denen man gesagt hat, dass da ein Alien sitzt, haben den Gutschein eingelöst. 17% der Kunden, denen man es nicht gesagt hat, haben den Gutschein eingelöst. Das sind 40% Unterschied.
Das ist krass, ne? Naja, ja schon, jetzt aber ich andererseits.
Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das auf meinen Alltag übertragen könnte.
Also naja, ich weiß es von den Leuten, zum Beispiel, wenn diese ganzen Gedächtnissportler, wie das oft heißt.
Mnemotechniker.
Genau, ja, da ist es im Prinzip genauso. Also, wenn du die Leute, die irgendwie Pi auf 100.000 Stellen irgendwie auswendig lernen oder sonst irgendwas, da denken sie dann auch irgendwelche Geschichten aus. Also irgendwie hier jetzt, ich habe irgendwann eine Bekannte von mir, der hat irgendwie alle Bundespräsidenten oder Bundeskanzler oder irgendwas auswendig gelernt. Und auch die 500, also irgendwie der eine Kanzler, das ist quasi der Kanzler, der sitzt auf meiner Schulter, der andere irgendwie steht neben meinem Fuß, also dass du quasi jede Information mit einer anderen Information verbindest und du das so leichter merken kannst. Genauso wie die Zahlen, die denken, sind auch irgendwelche Geschichten aus zu denen, also wo jede Zahl irgendwann in einem Ding schrift, dann irgendwie 3, 4, 5 ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Katze frisst das Futter aus dem Kühlschrank und irgendwie sowas, weil 3 Katze und 4 Kühlschrank und 5 Futter ist oder so. Also das ist jetzt zumindest irgendwie, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit dem tatsächlichen, was der Vorspur ist, zusammenhängt, aber zumindest diese Technik, Dinge mit anderen Dingen zu verbinden, um sie zu merken, die ist jetzt, zumindest kannte ich die vorher schon. Also.
Ja, ich habe das nie verstanden. Also ich habe auch früher dann so, ne, als noch Thomas Gottschalk diese Sendung Na sowas im Fernsehen hatte und so und irgendwelche abenteuerlichen Leute dann irgendwas aufgesagt haben, die dann auch sagen, ja, ich denke mir halt so eine Geschichte aus. Und ich habe das nie verstanden, wie die das machen und wie die das meinen. Ich habe es allerdings auch nie selber versucht oder mal geübt oder so. Und
das wäre vielleicht nee, ich mache das auch nicht so. Also wie ich noch irgendwie auf der Uni war und doch halt wirklich viel und regelmäßig gelernt habe, ich habe mir das auch immer nie mit Geschichten gelernt. Ich habe das quasi immer so ähnlich. Also ich habe immer am besten mir Dinge gemerkt, wenn ich sie aufgeschrieben habe. Und zwar jetzt nicht einfach nur, wenn klar, wenn du was aufschreibst, wiederholst du ständig. Also das ist schon mal, deswegen merkst du es dir vermutlich recht gut, wenn du was aufschreibst. Aber ich habe dann wirklich immer angefangen, mal mein Vorlesungsskript erstmal quasi ins Reine zu schreiben, dann das ganze ins Reine geschriebene Skript nochmal zu straffen, also wirklich alle nur die relevanten Informationen übrig zu lassen, dann diese relevanten Informationen dann irgendwie nochmal aufgeschrieben und dann da entsprechend irgendwie angeordnet, bis ich dann am Ende wirklich das Ganze irgendwie 4-5 Mal geschrieben hatte und dann eben ein meinen Bedürfnissen angepasstes, irgendwie kondensiertes Skript von dem Ganzen hatte. Und dann habe ich wirklich, sobald ich die Information abrufen musste, habe ich gewusst, okay, das ist jetzt das Thema, das steht auf der dritten Seite oben rechts in dem Kästchen und so weiter. Also ich habe dann wirklich gemerkt, wo auf den Seiten ich was geschrieben hatte und dadurch habe ich das dann immer sofort meistens abrufen können. Was vielleicht so was Ähnliches ist.
Ja, bei mir geht das ganz anders. Also ich muss, wenn ich Sachen lernen will, muss ich mir die sagen. Ich lerne also unglaublich gut, wenn ich vor mich hin brabbel, sozusagen. Also wenn ich Gottes das, was Wille. Ich lernen soll, mir sage, dann ist natürlich für in der Öffentlichkeit immer ein bisschen, dann denken sie gleich alle, du wirst irgendwann, fängst du an, einen Einkaufswagen durch die Stadt zu schieben, deinen imaginären Freund anzupöbeln. aber ja, so funktioniert es bei mir ganz gut.
Ja, was ich wollte gerade ich war gerade von Lernen, wollte ich irgendwie auf Bier kommen.
Von Lernen auf Bier, ja, das muss man auch lernen. Man muss lernen, seinen Bierkonsum im Griff zu haben.
Nee, unser Mathelehrer hat immer gesagt, irgendwie vor einer Schularbeit, Klassenarbeit, am Abend davor nicht lernen, sondern trinkt lieber ein Bier. Hat er wirklich gesagt. Nein, also das ist eine Meldung, die ging auch irgendwie heute durch alle Medien durch, dass das älteste Bierrezept der Welt und der älteste Nachweis der Bierherstellung entdeckt worden ist. 5000 Jahre alt.
Die Sumerer.
Nein, die Chinesen.
Verdammt.
Ja. Dänen, Carlsberg.
Ja. Okay. Die Dänen waren's.
Nee, das sind Archäologen und zwar Archäologen aus
China.
Das könnte man vermuten, ja, steht hier gerade nicht, wer es sind. Aber sie haben es auf jeden Fall in China entdeckt. Mhm. Aber doch hier, chinesische Forscher um Jiaqing Wang von der Stanford-Universität. Also, ja, wie auch immer. Also Leute halt von irgendwo haben in Nordchina in ich kann das nicht korrekt aussprechen, ja, also in Nordchina in der Stadt, die sich Machiayao schreibt. Dort haben sie Tongeschirr gefunden und tatsächlich dann irgendwie auch mit Ionenchromatographie. Das klingt ganz besonders cool, also wie Ionensturm auf der Enterprise. Mhm. Ionenchromatographie herausgefunden, was da quasi für Zeug in dem Ding drin war, in diesen Tontöpfen. Und haben da gefunden, dass da unter anderem Hirse drin war und anderes Zeug auch noch und Gerste, ja, also tatsächlich Gerste. Mhm. Und es war erstens mal deswegen cool, weil man das quasi den frühesten Zeitpunkt, an dem Gerste kultiviert wurde, 1000 Jahre zurück datiert. Ja, also Gerste ist zumindest in China so wie 1000 Jahre früher schon angebaut worden, als man dachte. Und sie gehen auch davon aus, weil sie da Oxalate gefunden haben, was vermutlich irgendwas mit Sauerstoff ist. Die entstehen angeblich bei, wenn man Gerste oder Gerstensaft fermentiert, ja, was im Prinzip ja das ist, was beim Bierbrauen passiert, ja. Und diese Oxalate haben sie da auch drin gefunden und auch Stärkekörnchen, die kommen, wenn du halt irgendwas melzt und maischt. Also im Prinzip, ja, haben halt das gefunden, was da sein sollte, wenn du aus Gerste...
Brauchrückstände sozusagen.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, wie das dann tatsächlich genauso geschmeckt hat wie normales Bier, weiß ich nicht, weil das Zeug, was die früher gemacht haben, das war ja meistens sehr, sehr weit entfernt von dem, was wir heute als Bier definieren. Mhm. Aber zumindest irgendwie halt so fermentierten Getreidebrei, Saft mit Alk drinnen.
Alle haben alle sie besoffen. Schon in der Antike.
Vor 5000. Genau. Stimmt. Und das haben sie hier aus 5000 Jahren in China gemacht.
In Nordchina haben sie noch was gefunden. Und so haben ein paar Paläontologen Versteinerungen gefunden, also Fossilien.
Von Bier.
Bitte? Von Bier. Bierfossilien, genau. Alte Bierhumpen. sie behaupten, also es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, weil in Fossilien kann man nicht mehr allzu viel erkennen. Sie behaupten jedenfalls, sie hätten Fossilien gefunden, die erstens 1,56 Milliarden Jahre alt seien. Zweitens, und das ist das Besondere, mehrzellig.
Mhm. Das habe ich auch gelesen, irgendwo, dass irgendwie mit mehrzelligem Leben irgendwie.
Genau. Das Ganze wird noch angezweifelt von diversen anderen Forschern, aber was ja auch ganz gut ist, aber die Chinesen sagen halt, okay, das ist halt 1,56 Milliarden Jahre alte Mehrzeller. Und das wiederum, wenn das stimmen würde, ich weiß nicht, wie man es rausfinden kann, müssten wir mal einen Paläontologen fragen. Mhm. Wenn das stimmen würde, müssten wir ja die Geschichte ein bisschen umschreiben, weil dann hätte es mehrzellige Lebewesen eine Milliarde Jahre früher gegeben, als wir jetzt gerade annehmen.
Tja, wahrscheinlich haben die auch schon viel früher Bier gebraut. Wahrscheinlich hängt das alles zusammen.
Die gleiche Höhe.
Ja, war die gleiche Höhle.
Ja. Wobei die Frage halt ist, wie findet man sowas raus? Kann man das überhaupt nachweisen, ob es da Mehrzeller gibt oder ob das nur Bakterienklumpen sind oder so?
Naja, ich glaube schon, dass man das irgendwie vielleicht irgendwie sehen kann. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass du den Unterschied zwischen Ein- und Mehrzellern würde ich jetzt mal als kompletter Laie behaupten, dass man das sehen kann, aber da werden die vielleicht die Fachleute.
Wir werden bestimmt noch was von hören. Die Meldung ist von dieser Woche, letzter Woche, Entschuldigung. Da kommt vielleicht noch irgendwie das ein oder andere dazu. Ich habe noch zwei sehr interessante Zahlen gefunden, außerdem. Ja,
1745.
Was?
1745.
Nee. Gar nicht. Und zwar ist das eine Meldung gewesen, die ich auch ganz spannend fand. Und zwar gibt es eine Aktivistengruppe in Harvard. Da wird gerade der Aufsichtsrat neu gewählt. Und es gibt eine Aktivistengruppe, die sich zur Kandidatur gestellt hat. Die wollen die Studiengebühren in Harvard abschaffen. Mhm. Was ja auch schon mal krass ist, weil in dem Artikel stand dann auch drin, dass wo ist es hier? Ein vierjähriges Grundstudium an der Harvard University kostet fast eine Viertelmillion Dollar. Und jetzt kommt's. Und das hätte ich echt nicht gedacht. Also, die Uni verbraucht pro Jahr 4% ihres Einkommens aus ihrem steuerfreien Stiftungsvermögen. Das Stiftungsvermögen von Harvard ist 37,6 Milliarden Dollar.
Die haben wahnsinnig viel Geld.
Die haben amerikanische
Unis.
Ja, nee, Moment, sie verbraucht das nicht, sondern sie bräuchte nur 4% des Einkommens aus dem Stiftungsvermögen, um allen 6.700 Undergraduate Students das Studium für lau zu finanzieren. Mhm. Wahnsinn, oder? Also ich finde diese Zahl 37,6 Milliarden.
Die werden
dann irgendwie, und dann machen sie hier irgendwie Exzellenzinitiative mit 5 Millionen oder so.
Das muss ich dann mal ein bisschen lachen. Die geben halt auch wirklich wahnsinnig viel Geld aus und auch irgendwie investieren auch viel Zeit, halt, um die ganzen Spenden von irgendwelchen Leuten einzuwerben. Ja, also sind ja teilweise wirklich alles, sind ja private Spenden von irgendwelchen Leuten, von Absolventen, Alumni und so weiter, Vereine, von Firmen und so. Also die werden wirklich, die haben da wirklich eigene Unmengen Leute, die nichts anderes tun, als rund um die Uhr irgendwie Geld aufzutreiben.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass die vor allen Dingen diese Universitäten, Princeton hat ja glaube ich auch so unglaublich viel Geld, vor allen Dingen daher den Grundstock für dieses Stiftungsvermögen gelegt haben, weil es in den USA mal eine Erbschaftssteuer von 90% gab und die ganzen reich gewordenen Alumni gesagt haben, bevor ich die Kohle dem Staat schenke, schenke ich die lieber meiner Alma Mater.
Tja, aber Erbschaftssteuer ist ja böse.
Genau, Erbschaftssteuer ist ja total böse. Erbschaftssteuer ist das Gegenteil eines liberalen Staatsverständnisses. Aber das müssen wir ja nicht jetzt diskutieren. Die andere Zahl fand ich auch ganz interessant, war ein Artikel über, wir wissen viel zu wenig über Migration, was ja gerade so ein Thema ist. Was mir auch völlig unklar war, weil das ist ja immer, wenn man so Zeitungen aufschlägt, dann sieht es ja immer so aus, als wäre die Welt voller Migranten. Uah, alles ganz schlimm. Mhm. Es migrieren nur 3,3% der Weltbevölkerung.
Ja, und die meisten auch nicht in Deutschland.
Das ja sowieso nicht. Das sowieso nicht. Also es leben 244 Millionen Menschen in einem anderen Staat als in ihrem Geburtsland. Und das ist angesichts von 7,5 Milliarden Bewohnern irgendwie ein bisschen wenig.
Ja, eben. Das ist auch diese Forschung, dass irgendwie... Was man bei den ganzen besorgten Bürgern,
die immer
hat, dass im Prinzip, ja, nur wir Deutsche, wir Österreicher, wir hier Mitteleuropäer, wir haben hier unsere Heimat und die anderen, die irgendwo wohnen, da irgendwo anders ist sowieso generell immer scheiße. Ja. Und deswegen will da auch keiner wohnen, deswegen wollen alle zu uns kommen, dass irgendwie andere Menschen anderswo genauso gern dort wohnen können wollen, wie sie es tun, dass quasi irgendwie ein Syrer jetzt nicht irgendwie aus Syrien weggeht, weil er seine Heimat so sehr hasst, sondern weil er da sonst umgebracht wird, ja. Und gerne genauso zu Hause wohnen würde, wie wir zu Hause wohnen. Das weiß ich, das können sich schon viele nicht vorstellen. Die glauben wirklich, nur bei uns ist schön und deswegen wollen alle zu uns und können sich gar nicht vorstellen, dass irgendwo anders Leute auch gerne dort leben und nicht unbedingt jeder weg will, sondern wenn die Leute weggehen, dann hat das meistens ganz konkrete Gründe, warum die dort weggehen.
Es ist so, ich habe immer so seit einem Jahr ungefähr auch das Gefühl, also ich sage das ja auch immer, dass man sich irgendwie den Mund fusselig redet und trotzdem alle irgendwie gehässig sind.
Naja.
Ja. Hast du noch einen? Sonst habe ich noch einen.
Ich hätte noch was über Asteroiden zum Abschluss. Was,
okay, dann mache ich noch einen und dann machst du die Asteroiden zum Abschluss, um die Klammer zuzumachen.
Genau.
Wo haben wir es denn hier? Amerikanische Wissenschaftler haben sich Motten angeguckt, und zwar wie Motten ihre Fressfeinde abwehren. Tagsüber machen die das durch Farbe. Also Gefieder oder wie das bei Motten heißt. Eine bestimmte Färbung im Gefieder signalisiert den Fressfeind halt, giftig ist das mal lieber nicht. Jetzt haben Motten das Problem, dass sie meistens nachts unterwegs sind oder oft nachts unterwegs sind. Und nachts haben die halt auch Fressfeinde, nämlich Fledermäuse.
Da habt ihr Pfefferspray.
So ähnlich.
Cool.
Ultraschall-Pfefferspray. Die Motten, also die Tigermotte zumindest, bei der haben sie das festgestellt, ist in der Lage, nachts Ultraschallsignale auszusenden, die der Fledermaus sagt, hier ist fies, hier geh nicht hin. Wahnsinn, oder?
Cool, ja, die Fledermaus sieht ja mit Hören und wenn du dann irgendwie, wenn die quasi der fiese Gegend hört, sich wird die wahrscheinlich fies an. Ja?
Und es gibt noch eine Mottenart, die lebt in den USA und heißt Bertholdia trigona. Bei der haben sie festgestellt, was auch richtig krass ist, dass die durch ebenfalls Ultraschallsignale in der Lage ist, die Echoortung von Fledermäusen zu blockieren. Das finde ich total wahnsinnig. Da kann ich dann schon die Kreationisten verstehen, die sagen, nee, das kann nicht, das muss sich einer ausgedacht haben. Manchmal habe ich da auch Mitleid mit diesen Leuten.
Ja, aber es klingt natürlich, Tiere sind schon manchmal interessant.
Das ist echt irre Sachen. Das ist total irre. So, die Asteroiden zum Schluss. Der Schlussasteroid.
Ja. Der Schlussasteroid. Ja, irgendwann am Schluss kommt immer der Asteroid und irgendwann kommt auch zum endgültigen Schluss. Nee, also in dem Fall geht's um einen Stern. Und weißt du, die Meldung haben vielleicht auch einige gesehen. Das ist das erste Mal, hat man Kometen bei anderen Sternen entdeckt. Das ist Unsinn. Man weiß schon länger, dass es anderswo auch Asteroiden und Kometen gibt. Man hat die auch schon durchaus früher beobachtet. Es nennt sich Trümmerscheiben oder Debris Disk auf Englisch. Sind die man genauso wie die Planeten sieht man die auch nicht direkt, sondern du siehst im Prinzip den Staub, den die erzeugen. Also wenn du einen ganzen Krempel Asteroiden hast, die da rumkreisen, dann stoßen die ab und zu zusammen, erzeugen Staub und der Staub ist zwar klein, aber wie es oft so ist, je kleiner, desto mehr gibt's davon. Und wenn du dir die Gesamtoberfläche anschaust, ja, also wenn du dir quasi die gesamte Masse des Sonnensystems ist im Wesentlichen in der Sonne konzentriert. Die gesamte Oberfläche, also wenn du alle Objekte im Sonnensystem zusammennimmst und schaust, deren Oberflächen addierst, dann sind irgendwie 99, irgendwas Prozent der Oberfläche des Sonnensystems sind in Form von Staubkörnern vorhanden. Ja? Also der Staub ist zwar winzig, aber zusammengenommen haben alle gleichen eine große Oberfläche, was heißt, dass die sehr gut darin sind, Energie aufzunehmen. Das heißt, der Staub wärmt sich sehr gut auf und gibt die Wärme dann wieder ab. Das heißt, wenn du mit dem Infrarotteleskop zu Sternen guckst, dann kannst du da oft wirklich eben im Infrarotlicht durchaus die großen Staubscheiben sehen, die da rundherum existieren, wenn denn welche da sind. Ja, also bei uns vermutlich im Sonnensystem würdest du vom inneren Sonnensystem, vom Asteroidengürtel nicht viel sehen, weil das zu nah am Stern ist mit der Technik. Du könntest vielleicht vom Kuipergürtel draußen ein bisschen was sehen, obwohl unser Sonnensystem auch schon sehr alt ist. Ja, also meistens geht es besser bei jungen Sternen, die noch heiß sind, die das mehr aufheizen können und wo auch in jungen Systemen ist ja noch ein bisschen mehr Staub da. Aber auf jeden Fall, wir kennen genug solche Staubscheiben und können dann daraus auch eben zurückrechnen. Ja, also wir wissen, der Staub, der geht im Laufe der Zeit, geht der weg, der wird weggeblasen vom Sternenwind. Und wenn da noch heute Staub da ist, dann muss der nachproduziert werden. Nachproduziert wird er durch Asteroiden. Das heißt, du kannst dann ausrechnen, wo müssen Asteroiden sein, damit der Staub dort ist, wo er heute ist. Und dann kannst du dir theoretisch auch noch ausrechnen, wenn du so gute Bilder hast, was wir von manchen Systemen haben, dass du Unregelmäßigkeiten in der Staubverteilung siehst, also irgendwelche Klumpen, Lücken, sonst irgendwas. Ja. Dann kannst du auch noch ausrechnen, okay, dann müssen auch die Asteroiden unregelmäßig verteilt sein. Dann kannst du noch ausrechnen, okay, wo müssen jetzt Planeten sein, damit die Asteroiden genau auf der Bahn sind, um den Staub zu erzeugen. Also du beobachtest
das. Das ist also eine indirekte Beobachtung einer indirekten Beobachtung.
Genau. Ja. Also das war einer der Arbeiten, die ich gemacht habe, wie ich noch an der Uni Jena gearbeitet habe, da habe ich genau das gemacht. Also da ging es um den Stern Beta Pictoris. Das ist übrigens eines von den Modellsternen, wo man wirklich sehr, sehr gut, das war auch der erste Stern, bei dem man so eine Staubscheibe gesehen hat. Und der hat eben wahnsinnig viele Auffälligkeiten in der Staubscheibe. Und ich habe das wirklich halt irgendwie ewig lang am Computer alle möglichen Simulationen laufen gehabt, bis ich dann eben irgendwie rausgefunden habe, okay, du brauchst mindestens einen, vermutlich sogar drei Planeten, um halt all das zu erzeugen, was da irgendwie erzeugt wird. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Staub bewegt sich auch. Also der Staub ist meistens woanders als die Asteroiden und so. Und die Asteroiden sind wieder woanders als die Planeten. Und du musst die ganzen resonanten, gravitativen Wechselwirkungen berücksichtigen. Also es ist schon nicht trivial, aber es geht. Und ich habe dann tatsächlich auch, also ich war nicht der Einzige, also ich habe mit vielen anderen vorhergesagt, dass es da eben einen Planeten geben muss. Das ist nochmal bestätigt. Und der ist dann tatsächlich auch sogar entdeckt worden. Ja, also die haben Beta Pictoris war eines der ersten Systeme, wo man einen Planeten direkt beobachtet hat. Ja, also nicht jetzt irgendwie indirekt nachgewiesen, sondern wirklich direkt Licht von dem Planeten gesehen hat. Und der war sogar ziemlich genau ungefähr dort, wo ich dachte, dass er sein sollte. Also mit der Methode kann man tatsächlich irgendwie das gesamte System untersuchen, wenn du den Staub ansuchst. Und jetzt gibt's eben, vor kurzem kam eine Arbeit raus, über ein sehr, sehr interessantes System, das heißt HR8799. Und dort hat man tatsächlich vier Planeten direkt gesehen. Ja, also das einzige System, das man, wo man mehr als, also es gibt Planeten, die man direkt gesehen hat, gibt es eben eine Handvoll, das sind alles meistens Spezialfälle. Und das ist das einzige, wo man mehr als einen Planeten bei einem Stern direkt gesehen hat, was prinzipiell schon interessant ist. Jetzt aber haben Man hat eben dort auch mit dem Spitzer Weltraumteleskop und so weiter, hat man jetzt noch eine Staubwolke rundherum gesehen. Also das ist eher sowas wie vom Kuipergürtel, also wirklich weit draußen. Und jetzt haben Wissenschaftler das Ganze nochmal genau angeschaut mit dem ALMA-Teleskop von der Europäischen Südsternwarte, also dieses riesengroße Radioteleskop-Array, was da auf 5000 Meter hoch oben steht, und haben das nochmal alles ganz genau vermessen. Vor allem jetzt das erste Mal die innere Grenze vermessen. Ja, also man weiß aus der Temperatur des Staubs, den man so gesehen hat, weiß man, dass es da, kannst du die Größe bestimmen. Ja, also du kannst die Größe der Staubkörner bestimmen anhand der Temperaturverteilung, weil unterschiedlich großer Staub unterschiedliche Temperaturen hat. Und was man bisher gesehen hat, war, dass es ungefähr drei Regionen geben muss, wo Asteroiden sind. Also einen Asteroidengürtel, der irgendwo zwischen den Planeten sich befindet, so wie unser klassischer Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, einen Asteroidengürtel außerhalb des äußersten Planeten, so wie unser Kuipergürtel, und dann noch so eine dünne Wolke Staub ganz außenrum. Und ja, also so wie halt irgendwie der interplanetare Staub, das Todiakallicht und so weiter, der ganze Krempel bei uns. Also im Wesentlichen durchaus analog zu dem unseren, aber du hast eben nur so quasi einen so einen gesamten, wenn du das anguckst auf den alten Bildern, so einen gesamten Blob quasi drauf gehabt von Infrarotstrahlung, aber das nicht aufzulösen. Und die haben jetzt mit dem ALMA-Teleskop tatsächlich jetzt die innere Grenze des äußeren Gürtels auflösen können. Also das ist das quasi, du weißt jetzt quasi, wo hört dieser extrasolare Kuipergürtel quasi, wo hört der auf? Mhm. Und das ist eine extrem interessante, also wo fängt er an in dem Fall, ja, also innere Grenze. Mhm. Also wo fängt er an? Das ist eine sehr interessante Information, weil diese Grenzen von Asteroidengürteln ja wieder eben durch die Planeten bestimmt werden. Ja, also bei uns ist es so, dass irgendwie die Resonanz mit Neptun zum Beispiel, die bestimmt, wo der Kuipergürtel anfängt, die Resonanzen mit Jupiter, die bestimmen, wo der klassische Asteroidengürtel anfängt. Und hier zeigt sich jetzt, dass es da einen Unterschied gibt. Ja, also der innere Abstand dieses Asteroidengürtels ist ungefähr bei 145 astronomischen Einheiten. Mhm. Also 145 mal weiter vom Stern weg als die Erde von der Sonne. Und der äußerste bekannte Planet von diesen vier, die man da kennt, der liegt bei 68 astronomischen Einheiten. Und das ist eigentlich ein zu großer Abstand, als dass dessen Einfluss da für diese den Asteroidengürtel begrenzt. Ja? Mhm. Also da müsste es eigentlich, also entweder man hat da noch irgendwas nicht verstanden, aber man geht davon aus, dass da noch ein Planet irgendwo dazwischen sein muss. Ja, also dass quasi zwischen diesem äußersten Planeten und der inneren Grenze des Asteroidengürtels noch ein Planet irgendwo sitzen muss, den man noch nicht gesehen hat, weil sonst diese
Stoppverteilung,
Abgrenzung nicht erklärbar wäre. Und das, wie gesagt, ich fand halt, wie die Schlagzeilen in den Medien mal immer wieder nur hier extrasolare Asteroiden entdeckt oder Kometen entdeckt, was halt nicht gestimmt hat. Das Interessante, was ich daran finde, ist halt wirklich, dass du mit diesen Zahlen, du kannst halt wirklich, das zeigt dir, dass eben diese ganzen anderen Systeme, das sind halt wirklich alles, das sind nicht nur irgendwie ein Stern und ein Planet, sondern das sind wirklich genauso komplexe Systeme wie bei uns. Wenn wir das irgendwie in den Medien haben, hier bei dem Stern wurde ein Planet entdeckt, bei dem Stern wurde ein Planet entdeckt, dann weißt du halt hier Stern, Planet. Aber wir haben bei uns im Sonnensystem, wir haben Asteroiden, wir haben Kometen, wir haben Monde, wir haben Staub, wir haben alles hier rumschwirren.
Davon ist dann überall auch auszugehen.
Ne? Genau.
Ich habe die ganze Zeit so ein romantisches Bild davon im Kopf, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, wirklich eben durch diese, ja, was ist denn das? Wie nennt man denn die Art und Weise? Ist das so quasi Statistik, oder? Was die machen.
Es kommt auf, was meinst
also
du
jetzt, genau? Dass wir irgendwann in der Lage sind, tatsächlich unser System und andere Systeme auch entsprechend zu vermessen und zu beschreiben. Also dass die Granulation, also die Auflösung, mit der wir auf Systeme gucken, immer feiner wird. Oder ist dem eine Grenze gesetzt, weil die halt einfach zu weit weg sind dann?
Nee, ja, das irgendwann ist es immer zu weit weg, aber das Universum ist, wir haben da ist genug Zeug drin. Also selbst wenn wir nur unsere Umgebung nehmen, haben wir da immer noch hunderttausende Millionen Objekte, die wir genug untersuchen können. Mhm. Aber klar, wie gesagt, wenn wir könnten das ja mit den, hätten wir ausreichend gute Instrumente, dann könnten wir solche Untersuchungen jetzt auch schon bei vielen anderen anstellen. Ja, also wir könnten jetzt auch schon irgendwo theoretisch mit besseren Instrumenten in der Umlaufbahn auch Monde bei anderen Planeten nachweisen. Wir könnten halt wirklich irgendwie, wenn wir eine Kamera beständig auf einen Stern richten. Also bei Beta Pictoris hat man das dann ist gemacht, weil das eben so ein wichtiges Stern ist. Da kannst du, wenn du wirklich den Stern immer und immer wieder anschaust und immer wieder das Spektrum des Sterns anschaust, also raus die quasi die chemischen Elemente anschaust, die in seiner äußeren Schicht sind, dann siehst du teilweise, dass sich das wirklich zwischenzeitlich mal ändert. Ja, und zwar auf eine Art und Weise ändert, die sich eigentlich nur dadurch erklären lässt, dass da jetzt eben gerade wieder mal ein Komet in den Stern gefallen ist, eben kurzfristig halt die chemischen Elemente des Kometen in der Atmosphäre sich verteilt haben und das im Spektrum sichtbar war. Also du kannst dann wirklich auch sehen, okay, da ist jetzt gerade wieder mal ein Komet rumgeflogen. Du kannst da wieder was rausschließen, wo die Kometen, du kannst dann sogar noch irgendwie, das habe ich bei meiner Untersuchung auch damals gemacht, du kannst dann wieder auch aus den Kometen rückrechnen, wo muss ein Planet sein, der die Kometen auf Kollisionsbahnen bringt und so weiter. Also es geht da schon sehr viel. Wir könnten halt wesentlich mehr machen, wenn wir mehr Ressourcen hätten, aber im Prinzip wird das die Zukunft sein.
Ich bin gespannt. Also das ist ja, es besteht ja eine wahrscheinlich genauso große Wahrscheinlichkeit, dass wir es halt einfach verkacken, ne? Dass wir uns halt einfach in die Steinzeit zurück.
Ja, die Dänen machen das mit ihrem komischen Sauerstoffding, ja.
Dann müssen wir halt hier wieder irgendwie, dann wird es Leben geben, das nicht auf der Basis von Sauerstoff existiert. Hey. Das ist doch auch mal interessant.
Auf Köttbullar, nee, sind die Schweden.
Köttbullar, genau. Köttbullar Aliens. Mit diesem hübschen Bild im Kopf wollen wir euch verabschieden. Danke, Florian, für heute.
Bis zum nächsten Mal.
Und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit.